Heute im New Lawyers Podcast Dr. Tobias Pilo, Senior Associate bei DLA Piper im Bereich Investigations.
Keiner wird, glaube ich, als perfekter interner Ermittler geboren. Von daher, das ist uns ja auch ganz bewusst, das war bei mir auch nicht anders. Ich glaube, was man mitbringen sollte für die Tätigkeit, ist ein grundsätzliches Interesse am Strafrecht, weil es dann zum Teil auch sehr technisch wird. Und wenn man dann keinen Spaß hat an solchen Fragestellungen, dann wird es, glaube ich, schwierig. Grundsätzlich hilfreich ist auch ein Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen, auch an unternehmerischen Prozessen.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket, mit mir, Magdalena Oehl. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu unserem heutigen Gast. Dr. Tobias Pilo ist Senior Associate bei DLA Piper im Bereich Investigation, Wirtschaftsstrafrecht. Heute sprechen wir darüber, was den Bereich so spannend macht und welche Fähigkeit man bei der Ermittlungsarbeit unbedingt mitbringen sollte. Und natürlich interessiert mich zudem, wie kommt man eigentlich zu einem Secondment in Singapur? Lieber Tobias, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Ganz lieben Dank für die Einladung, Magdalena.
Ich weiß nicht, ob du unsere Icebreaker-Frage schon kennst.
Was man als Kind werden wollte, der Berufswunsch.
Ja. Ganz genau. Wie sah das denn bei dir aus?
Ich wollte nicht seit Kindergartenalter Jurist werden. So viel ist klar. Als kleines Kind hatte ich immer den Berufswunsch Koch. Irgendwie die Begeisterung, was mit den eigenen Händen zu schaffen, was dann Leute begeistert und auch noch schmeckt, das fand ich toll. Der Berufswunsch hat sich dann über die Jahre mehrfach geändert. Als ich dann ein bisschen älter war, war es immer die Überlegung Medizin oder Jura. Habe mich dann letztlich für Jura entschieden, aber auch da muss ich ehrlich sein, ich habe das vor allen Dingen erstmal studiert, weil einem das ja erstmal noch relativ viele Möglichkeiten offen hält und einen nicht auf so ein Berufsbild von Anfang an festlegt. Also, dass ich am Schluss jetzt meine Passion damit gefunden habe, das ist natürlich super.
Und ist auch Kochen immer noch deine Passion oder
ja,
ist das?
Ja, tatsächlich. Ah, ja. Nicht nur Kochen, auch Essen. Aber ich koche auch wahnsinnig gerne noch. Aber das ist jetzt, wie gesagt, mehr eine private Begeisterung und nichts, was Geld einbringt.
Wer weiß. Vielleicht würde es das sogar.
Ja, mal schauen. Und wer weiß, wo der Weg noch hingeht. Also ja, genau. Ich will nichts ausschließen.
Sehr gut. Du hast ja schon über deine andere oder deine große Passion gesprochen, der Bereich Investigations. Ich glaube, es wäre für uns alle spannend, mal genauer zu erfahren, was kann man sich unter dem Bereich Investigations eigentlich vorstellen?
Das erkläre ich gerne. Investigations lässt sich, oder Internal Investigations, was wir machen und was unser Schwerpunkt ist, insbesondere im Bereich Cross-Border Investigations, lässt sich auf Deutsch übersetzen mit internen Untersuchungen. Was machen wir da eigentlich und wie kommen wir da ins Spiel? Es gibt in der Regel zwei Setups. Die eine Möglichkeit ist, dass Unternehmen und vertreten in dem Zusammenhang auch nur Unternehmen, die melden sich bei uns, wenn aus ihnen heraus Straftaten begangen wurden. Also wenn der Verdacht im Raum steht, dass Mitarbeitende oder Leitungspersonen sich nicht ordnungsgemäß verhalten haben sollen. Die andere Konstellation ist dann, wenn Straftaten zum Nachteil von Unternehmen passiert sind. Also wenn Unternehmen angegriffen wurden, beispielsweise durch Cyberangriffe oder durch Betrugsfälle. Dann kommen die Unternehmen auf uns zu. Das sind dann entweder die Aufsichtsräte oder die Vorstände oder eben auch Compliance-Abteilungen und sagen, ja, wir haben hier Anhaltspunkte, das, was nicht sauber gelaufen ist oder das, was zu unserem Nachteil passiert ist. Wir müssen das aufklären, unterstützt uns dabei bitte. Und im zweiten Schritt verteidige uns möglicherweise auch gegenüber Behörden. Wie kommen die Unternehmen überhaupt an die Kenntnis, dass was nicht richtig passiert ist? Das passiert entweder dadurch, dass sich Mitarbeitende im Unternehmen oder Dritte melden, also Stichwort Whistleblowing, oder eben, dass sogar schon Behörden im schlimmsten Fall vor der Tür stehen und durchsuchen oder Anfragen stellen nach bestimmten Verdachtsmeldungen. Wie läuft das dann ab? Also dann kommen wir rein und starten mit unserer Untersuchung. Und das Erste, was man machen muss, ist in der Regel erstmal für Beruhigung sorgen. Das sind immer Ausnahmesituationen, insbesondere für Unternehmen, die das nicht regelhaft machen oder wenn es nicht die professionalisierten Investigations-Abteilungen sind, die kommen, dann sind das immer Ausnahmesituationen. Möglicherweise sind dann auch schon Medien involviert und die Geschichte ist öffentlich. Und dann geht es erstmal darum, die Leute zu beruhigen und zu sagen, wir haben da Erfahrung drin, wir wissen, was wir machen und wir setzen es jetzt gemeinsam so auf, dass wir hier gut miteinander durchkommen. Dann geht's los, dass man diese Investigation erstmal aufsetzt, also sich die Frage stellt, wie können die Vorwürfe, die im Raum stehen, wie können die aufgeklärt werden, um das Unternehmen dann auch umfassend schützen zu können und im Zweifelsfall auch zu verteidigen. Und dann auch die Frage, und das ganz zu Beginn auch, müssen möglicherweise andauernde Verstöße, wenn es die gibt, müssen die gestoppt werden. Also dann die Frage nach Ad-hoc-Maßnahmen, die ergriffen werden müssen. Beispielsweise müssen Meldungen an den Kapitalmarkt gegeben werden, müssen hier möglicherweise Mitarbeiter engmaschig überwacht werden, Zahlungsströme überwacht werden. Im schlimmsten Fall sogar müssen Produkte gestoppt werden im Markt. Also das sind Fragen, die sich dann stellen und dann eben auch eine öffentliche Kommunikation vorzubereiten, wenn Sachverhalte drohen, an die Öffentlichkeit zu kommen oder wenn das schon passiert ist. Und dann die tatsächliche Aufklärung, also die Investigation selbst. Da geht es darum, zunächst mal die relevanten Daten zu sichern. Die Frage, also das Data Hole nennen wir das. Also muss das Unternehmen intern gegebenenfalls kommunizieren, dass keine Daten gelöscht werden. Die Korrespondenz dann auch mit den IT-Abteilungen, die das eben auch aufsetzen können im Hintergrund, dass eben keine Daten gelöscht werden, das Spiegeln von Datenträgern und so weiter und so fort. Und wenn man diese Daten dann hat, geht es darum, die dann strukturiert durchzusehen. Das nennen wir Document Reviews. Und da geht es dann meistens darum, wirklich Massen an Daten, also E-Mail-Accounts, Korrespondenz, sich anzugucken. Da spielt dann oft auch rein und eigentlich immer rein datenschutzrechtliche Fragen natürlich. Das spielt eine riesige Rolle, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, die da beim Verbringen von Daten, insbesondere ins Ausland, sehr streng sind. Neben dem Document Review dann mögliche forensische Untersuchungen, insbesondere mit Blick auf Zahlungsabläufe, Zahlungsflüsse, um das zu verstehen, was da passiert ist. Und dann ein wirklich spannender Teil ist dann die Mitarbeiterbefragung im Anschluss an die Document Reviews, also die Konfrontation dann der Mitarbeiter, also der beschuldigten Mitarbeiter mit den Ergebnissen, Befragung von Zeugen, um dann auch auf der Ebene zu versuchen, möglichst viele Informationen zu gewinnen. Ganz am Schluss, wenn wir das dann gemacht haben, dann schreiben wir einen Untersuchungsbericht oder bereiten eine Präsentation vor für das Management, die man das dann auch präsentiert. Und dann kommt halt der auch wirklich interessante Teil der Unternehmensverteidigung. Also die Frage, müssen wir das offenlegen, was wir jetzt gefunden haben gegenüber Behörden? Macht das Sinn? Müssen wir hier Strafanzeige stellen oder macht das Sinn? Das Schreiben von Verteidigungsschriftsätzen für das Unternehmen, möglicherweise auch eine steuerliche Korrektur und dann auch die Koordination gegebenenfalls mit Individualverteidigern. Also da machen wir, das nennt sich Sockelverteidigung, die Verteidigung des Unternehmens, aber dann auch eben in der Koordination mit den Individualverteidigern, also den Verteidigern der Individualpersonen, die möglicherweise beschuldigt werden oder die auf jeden Fall im Zusammenhang mit dem Sachverhalt stehen. Genau, ganz am Schluss dann auch oft so Anschlussfragen, zivilrechtliche Aufarbeitung, die Durchsetzung von Regressansprüchen, das unterstützen wir. Natürlich die arbeitsrechtliche Aufarbeitung, muss sich das Unternehmen möglicherweise von Mitarbeitern trennen, die nicht ordnungsgemäß gehandelt haben, müssen die sanktioniert werden und die steuerliche Klärung, das ganz am Schluss.
Okay, das heißt, es geht auch darum, viele Bälle während des Verfahrens in der Luft zu halten. Kann man sich das im Praktischen so vorstellen, dass man dann häufig auch bei dem Unternehmen vor Ort arbeitet oder sogar Auslandskontakte, denen nachgehen muss, die wahrscheinlich auch in diesem Verfahren in irgendeiner Form beteiligt sind?
Genau, das ist natürlich so, insbesondere im Bereich der Cross-Border Investigations, von denen ich eben auch schon gesprochen habe. Das sind also Sachverhalte, die mehr als in einem Land spielen, also grenzüberschreitend stattfinden, die Vorwürfe. Und das ist natürlich super interessant, weil wir da jeden Tag eigentlich mit Kollegen aus vielen Ländern zu tun haben, aus anderen Rechtsbereichen zu tun haben. Und da lernt man natürlich auch was über seinen eigenen Rechtsbereichen, seine eigene Rechtsordnung hinaus. Das ist also spannend. Natürlich auch spannend, wenn man dann Befragungen im Ausland durchführt. Ich betreue jetzt seit 3 Jahren eine große Untersuchung vor allen Dingen. Da haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren Interviews in, ich weiß nicht, 10 oder 15 asiatischen Ländern durchgeführt, haben den Sachverhalt auch in verschiedenen Jurisdiktionen offengelegt. Da lernt man natürlich auch wahnsinnig viel. Das ist interessant, aber natürlich mit allen Herausforderungen auch, die solche Cross-Border-Investigations mit sich bringen. Also Sprachbarrieren, kulturelle Unterschiede, nationale Gesetze, die dann möglicherweise auch gegeneinander wirken, also Datenschutzvorgaben auf der einen Seite, Offenlegungsvorschriften auf der anderen Seite. Und das ist dann wirklich spannend, diese Konflikte dann auch zu lösen.
Finden Beschuldigtenbefragungen häufig auch in Persona statt oder kann man das mittlerweile auch virtuell machen?
Man könnte das virtuell machen. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir das eigentlich soweit es geht, immer in Personen durchführen. Einfach, weil man da einen ganz authentischen Eindruck von den Personen gewinnt. Dann auf der anderen Seite aber auch ausschließen kann, dass die unter Druck gesetzt werden möglicherweise. Man sieht ja nicht, was hinter der Kamera stattfindet, wenn man mit Leuten spricht. Und das ist tatsächlich auch ganz interessant zu sehen. Also wenn jemand nervös mit den Fingern spielt, dann kann man das möglicherweise in der Kamera noch verstecken. Aber wenn man zusammen am Tisch sitzt, dann direkt voreinander, dann bekommt man da wirklich einen ganz anderen Eindruck. Deswegen machen wir das fast immer in Person, nur dann, wenn es eben nicht geht. Also Corona war beispielsweise so eine Zeit, da haben wir dann natürlich auch virtuell Befragungen durchgeführt.
Das heißt aber, Cross-Border-Investigations sind auch mit einer gewissen Reisetätigkeit verbunden.
Das stimmt. Das muss einem natürlich Spaß machen. Mir macht das Spaß, auch reisen zu können beruflich. Aber genau, das muss einem bewusst sein. Was einem auch bewusst sein muss, ist, dass man oft morgens auch nicht weiß, wie der Tag verläuft. Weil wenn plötzlich was auch ploppt und dann mit einer großen Nervosität einhergeht, dann möglicherweise Ermittlungsbehörden auf der Matte stehen, dann kann man dem Mandanten nicht sagen, ja, wir können uns nächste Woche drum kümmern, sondern dann wird zu Recht von einem erwartet, dass man an dem Tag und zwar auch sofort zur Verfügung steht und sich drum kümmert. Und das heißt, und ich finde das spannend, dass die Tage manchmal auch wirklich unvorhergesehen verlaufen.
Hast du ein Beispiel für einen aktuellen Fall oder für einen Fall, der dich in der letzten Zeit begleitet hat?
Ja, ich glaube, ich habe da eben schon kurz zu gesprochen. Also das ist eine wirklich große Investigation, die ich im Moment in der Hauptsache mache. Das ist ein deutsches Unternehmen, das konfrontiert ist mit Korruptionsvorwürfen im Ausland, im APEC-Raum. Genau, und da haben wir jetzt in den vergangenen 2,5, 3 Jahren diese Vorwürfe aufgeklärt. Land nach Land, Gruppengesellschaft nach Gruppengesellschaft und haben den Sachverhalt jetzt auch gegenüber verschiedenen Ermittlungsbehörden offengelegt. Das ist wirklich ein großes Verfahren, das Spaß gemacht hat, weil man wirklich, also weil wir fast wirklich in allen asiatischen Ländern vor Ort waren, Interviews geführt haben und Untersuchungsmaßnahmen durchgeführt haben.
Man merkt, wenn du davon sprichst, dass deine Leidenschaft auf jeden Fall für diesen Bereich geweckt wurde.
Ja, definitiv.
Wie kommt man denn eigentlich zu diesem Bereich? So bekannt ist er ja eigentlich gar nicht.
Nee, das stimmt. Also ich habe mich immer für Strafrecht interessiert, seit Beginn des Studiums. Das war wirklich immer schon gegeben. Habe dann während des Studiums auch zum Teil am strafrechtlichen Lehrstuhl gearbeitet, habe den Strafrechtsschwerpunkt im Studium gewählt, nach meinem Examen dann auch im Strafrecht promoviert, aber immer eigentlich mit dem Ziel, also Richter zu werden, Strafrichter zu werden. Habe auch zwischendurch überlegt, vielleicht auch in der Wissenschaft tätig zu sein. Und dann erst im Referendariat kam dann tatsächlich der Wunsch und dann auch das Interesse auf. Also habe mein Referendariat auch sehr strafrechtlich ausgerichtet, war bei der Staatsanwaltschaft, der vor allen Dingen Kapitalverbrechen gemacht hat. Meine Wahlstation habe ich im Schwurgericht gemacht, meine Öffrechtsstation bei der JVA, was wirklich auch eine super spannende Station war. Und dann eben auch eine Anwaltsstation in der Kanzlei im Bereich Wirtschaftsstrafrecht. Und ehrlich gesagt, wäre das damals nicht verpflichtend gewesen, in der Kanzlei eine Station zu machen, eine Anwaltsstation zu machen, hätte ich die vielleicht auch gar nicht gemacht, was schade gewesen wäre. Und deswegen finde ich dieses System des deutschen Referendariats eigentlich auch so klasse, dass man in verschiedene Bereiche einfach reingeschubst wird, auch wenn man das für sich nicht als originären Berufswunsch sieht. Und das hat mich dann wirklich angefixt, hat mich dann auch interessiert, tatsächlich für den Bereich des Unternehmensverteidigers. Das lernt man im Studium ja auch jetzt nicht in jedem Bereich dann so kennen. Das hat mich aber tatsächlich interessiert und so bin ich dann am Schluss in der Großkanzlei bei DLA Piper im Bereich Investigations Compliance und Wirtschaftsstrafrecht gelandet auch.
Und hat DLA Piper in Deutschland richtig feste Standorte für Wirtschaftsstrafrecht?
Ja, genau. Also wir sind im Moment 2 Strafrechtsteams, die beide in Frankfurt aufgehangen sind. Als ich 2019 angefangen habe bei DLA Piper, da haben wir auch alle am Standort in Frankfurt gearbeitet. Während Covid, ich habe da eben schon zu gesprochen, habe ich dann viel Zeit privat auch in Hamburg verbracht, wo ich auch studiert habe und promoviert habe. Und dann war ich froh über das Angebot der Kanzlei, dass ich künftig dann auch vom Standort hier in Hamburg arbeiten kann. War da zunächst dann alleine. Jetzt wird unser Team hier auch von einem weiteren Associate unterstützt und es gibt auch 2 wissenschaftliche Mitarbeiter. Das heißt, die Teams sind weiter in der Hauptsache in Frankfurt, aber eben jetzt auch in in Hamburg.
Du hast es ja schon ein bisschen angerissen, über Korruption vor allem gesprochen. Aber was sind denn weitere typische Sachverhalte, mit denen ihr euch normalerweise beschäftigen müsst?
Ja, das ist der gesamte Bereich des Wirtschaftsstrafrechts, will ich das nennen. Das ist also in der Hauptsache, und da haben wir einen Fokus drauf, sicherlich Bestechung und Korruption, aber auch Untreue, Betrugsvorwürfe, Unterschlagung, Umweltstrafrecht. Wir machen Arbeitsstrafrecht, aber auch Finanz- und Kapitalmarktdelikte. Zunehmend relevant sind sicherlich ESG-Investigations, also Untersuchungen in dem Bereich. Das konzentriert sich im Wesentlichen auf die Schwellenmärkte im Moment. Da merkt man tatsächlich, dass der Druck von Verbrauchern, aber auch von Aufsichtsbehörden, Regulatorik und auch von den Shareholdern da enorm zugenommen hat bei Unternehmen. Dass da auch eine höhere Sensibilität herrscht, was Menschenrechtsverstöße anbelangt. Also Kinderarbeit, Modern Slavery, wie man das nennt. Also die Untersuchungen nehmen tatsächlich zu. Und da habe ich auch interessante Untersuchungen schon auch in Asien begleiten dürfen in dem Zusammenhang. Ansonsten ein zunehmender Bereich sind auch MeToo-Sachverhalte. Da merkt man auch, dass das in der Bedeutung zunimmt. Also die Untersuchung von Belästigungsvorwürfen, von Mobbingsvorwürfen, auch rassistische Vorwürfe. Genau, das klären wir auch auf. Ansonsten Schwerpunkt bei uns auch Cyberkriminalität, insbesondere der Umgang mit Cyberangriffen und in einem gewissen Umfang auch die Aufarbeitung von Industrieunfällen, wenn die unglücklicherweise mal vorkommen.
Merkst du da auch eine generelle Bereitschaft der Unternehmen, sich schon präventiv mehr auf diese Themen einzustellen und auch tätig zu werden, sodass es gar nicht zu diesen Verstößen kommt?
Ja, auf jeden Fall. Zunächst auch, was man sicherlich mitbekommt, eine höhere Sichtbarkeit dieser Themen und dann auch eine höhere Sensibilität im Umgang mit diesen Themen, was gut ist. Also die zu versuchen, Schritte einzuleiten, dass es gar nicht dazu kommt. Wenn es dazu kommt, dann sind wir da. Und dann kümmern wir uns um die Aufklärung und um die Aufarbeitung.
Du hast ja jetzt schon gesagt, bei der Beschuldigtenbefragung, ihr macht das meistens in persona. Es geht auch darum, gewisse Handlungsmuster zu erkennen oder Verhaltensweisen, die vielleicht auf was hindeuten können. Braucht man eigentlich bestimmte Eigenschaften oder Fähigkeiten, die man vorab schon mitbringen sollte, um in diesem Bereich besonders erfolgreich zu sein?
Also keiner wird, glaube ich, als perfekter interner Ermittler geboren. Von daher, das ist uns ja auch ganz bewusst. Das war bei mir auch nicht anders. Ich glaube, was man mitbringen sollte für die Tätigkeit, ist ein grundsätzliches Interesse am Strafrecht, weil es dann zum Teil auch sehr technisch wird. Und wenn man dann keinen Spaß hat an solchen Fragestellungen, dann wird es, glaube ich, schwierig. Grundsätzlich hilfreich ist auch ein Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen, auch an unternehmerischen Prozessen. Die Sachverhalte, die wir uns angucken, die spielen ja immer im unternehmerischen Kontext. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass es einem Spaß macht, die auch zu verstehen und denen auch auf den Grund zu gehen. Auch um dann zu klären, wo ist möglicherweise was schiefgelaufen. Für die interne Untersuchung, was vielleicht auch hilfreich ist, ist, ich will das mal so Ermittler gehen. Also die Bereitschaft, sich wirklich tief einzugräsen in Sachverhalte.
Spürnase.
Ja, Spürnase zu spielen und den Sachverhalten wirklich bis auf den Grund nachzugehen. Das ist, glaube ich, echt wichtig. Auch, und das haben wir eben auch schon angesprochen, bei diesen Beschuldigtenbefragungen auch eine gewisse Konfrontationsbereitschaft. Also wenn man sich schwer damit tut, Personen auch in der Konfliktsituation gegenüberzutreten, dann wird es wahrscheinlich schwierig, weil so Beschuldigteninterviews, die sind nicht selten unbequem. Und da kann es dann auch mal ein bisschen ruppig werden von der anderen Seite. Damit muss man umgehen können. Aber das ist natürlich ein seltener Fall, dass es mal dazu kommt.
Klar, weil natürlich möchtest du dann Informationen von jemandem haben, der die vielleicht gar nicht so bereitwillig hergeben möchte.
Ganz genau.
Das ist eine spezielle Situation.
Und auch damit umgehen zu können, dass man ganz oft einfach angelogen wird. Damit darf man auch kein Problem haben. Also die Leute schrecken nicht vor den komischsten Geschichten zurück. Und da muss man versuchen, da reinzubohren, das versuchen aufzuklären durch gezielte, geschickte Fragen. Aber damit muss man auch umgehen können.
Wie hast du denn tatsächlich dein Ermittlergen entdeckt?
Ich würde mich grundsätzlich erstmal als neugierigen Menschen beschreiben, der sich eigentlich erstmal für alles interessieren kann. Also für fast alles, würde ich sagen, interessieren kann. Das ist sicher nicht schädlich. Ich habe, und da kann ich mich so ein bisschen an meine erste Untersuchung erinnern, in der ich tätig war. Da habe ich natürlich noch deutlich mehr selbst in den Unterlagen gewühlt. Heute koordiniere ich die Sachverhalte und die Aufklärung natürlich eher. Aber damals habe ich tatsächlich noch mehr selbst an den Unterlagen gearbeitet. Das war ein spannender Fall, der auch eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit hatte. Und da habe ich wirklich über Tage und Wochen im Detail mir Unterlagen angeguckt und am Ende dann auch wirklich ein paar Smoking Guns gefunden. Und das sind natürlich Erfolgserlebnisse, die einen, glaube ich, prägen. Und da merkt man, glaube ich, dann auch, wenn man sowas hat wie so ein Ermittler. Erfolgserlebnisse sind aber natürlich auch, wenn man Interviews führt und die vorher ganz genau konzipiert, die dann nach Plan laufen, in dem so möglicherweise dann Vorwürfe auch einräumen. Das sind auch Erfolgserlebnisse, aber natürlich auch, wenn man die Sachverhalte dann für die Mandanten am Schluss mit den Behörden gut beigelegt bekommt. Also wenn es beispielsweise auch gelingt, dass die Medienaufmerksamkeit vermieden wird oder zumindest begrenzt wird, das sind auch Erfolgserlebnisse.
Du hast es schon ein paar Mal erwähnt, die Datenmenge oder die Datensätze, mit denen ihr arbeitet, sind manchmal wahrscheinlich immens, gerade bei großen Verfahren. Ist euer Bereich eigentlich nicht prädestiniert dafür, mit KI zu arbeiten, gerade was dieses Vorsichten-Prescreening angeht?
Auf jeden Fall. Und das wird zunehmend und immer mehr relevant. Da bin ich auch froh, dass DLA Piper da wirklich vorne mit dabei ist. Wir haben als Unternehmen, als Kanzlei ein Tool entwickelt, iSanctions nennt sich. Das wurde zunächst im Kartellrecht trainiert, das dabei hilft, proaktiv möglicherweise problematische Dokumente zu identifizieren in großen Datenmengen. Und das war auch proaktiv zu tun. Also dieses Programm kann man über Mandantendaten laufen lassen, natürlich Einverständnis mit den Mandanten laufen lassen, und es identifiziert dann mögliche problematische Dokumente. Das haben wir dann in der Kanzlei auch auf dem Bereich Bribery trainiert. Da durfte ich dann auch mitwirken, das war echt interessant, weil wir das auch im Rahmen der laufenden Untersuchung dann mit dem Mandanten Einverständnis auch trainiert haben und ausprobiert haben. Und das Produkt, das vermarkten wir jetzt erfolgreich. Das ist also ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, das kennen, glaube ich, auch viele Leute, die Investigations machen, Relativity One. Das ist eines der, ich würde sagen, beiden der zwei bekannten Review-Tools, mit denen wir dann also strukturiert diese großen Datenmengen, von denen du gesprochen hast, durchsehen. Das hat auch AI-Features, das uns dabei hilft, irgendwie Dokumente nach Relevanz zu priorisieren und dann eben entsprechend als relevant identifizierte Dokumente uns in den Review-Queue, nennen wir das, nach vorne einzuspülen. Mit dem beginnen wir dann tatsächlich auch. Das lernt dann auch immer mit, dieses Tool. Und das hilft uns dann auch, im Verlauf der Untersuchung zu bewerten, was ist die Relevanz des Datensatzes, den wir uns noch anschauen. Das ist also ein weiteres Beispiel. Wir arbeiten gerade auch daran, da kann ich noch nicht so richtig viel zu sagen, aber da arbeiten wir gerade daran, weitere Tools zu implementieren bei uns, die uns auch dann im weiteren Verlauf der Investigation unterstützen, also bei der Erstellung der Fragebögen für diese Befragung, bei der Zusammenfassung großer Dokumenten und Datenmassen und am Schluss auch bei der Erstellung von Untersuchungsberichten. Das ist alles noch dabei, sich zu entwickeln. Das ist alles auch noch nicht perfekt, aber da geht der Weg auf jeden Fall ganz klar hin. Und da bin ich, wie gesagt, froh, dass DLA das auch wirklich proaktiv betreibt und ich da auch Teil von sein kann.
Eigentlich auch ein ganz schönes Beispiel dafür, wie KI und menschliche Fähigkeiten dann doch zusammenspielen können, weil hier geht es ja eher darum, die KI in der Basis einzusetzen, also diese Datenintelligenz zu sichten und dann gleichzeitig bei der Beschuldigtenbefragung wird aber erstmal erforderlich sein, dass da eben Mensch gegenüber sitzt, der durch geschicktes Fragen an weitere Informationen kommt. Also ganz tolle Kombination eigentlich.
Ganz genau. Und die Informationen, die man dann wieder erlangt, aber wieder zu verknüpfen mit den KI-Daten. Also das ist auf jeden Fall ein spannender Bereich und ich bin da echt auch interessiert, wie das weitergeht.
Dein beruflicher Weg hat dich ja auch nach Singapur verschlagen. Du hast Secondment in Singapur gemacht. Wie kommt man dazu?
Richtig. Im letzten Jahr war ich für einige Monate im DLA Piper Office in Singapur und das gründete auf meinem Wunsch nach mehr internationaler Erfahrung. Ich war nach meinem Abitur für einige Monate im Ausland, Vancouver, in Kanada, und wollte das jetzt aber auch im beruflichen Kontext gerne nochmal erfahren und erleben. Gerade auch, weil für den Bereich der Investigations ein Netzwerk natürlich enorm wichtig ist. Also konzentriere mich auch auf diesen asiatischen Bereich und dementsprechend war es mir wichtig, mich auch besser zu verknüpfen mit den Offices vor Ort, um dann auch dieses kulturelle Umfeld da noch besser kennenzulernen. Singapur hat sich dann angeboten, auch wegen dieser Untersuchung, die ich eben schon mal beschrieben habe, die jetzt seit mehreren Jahren auch schon andauert. Da arbeite ich mehr oder weniger seit 3 Jahren dran. Die Untersuchung spielt zentral auch in Singapur, sodass ich da auch schon mehrfach beruflich war vor Ort und dann auch mit dem Investigation-Partner vor Ort gut zusammengearbeitet habe. Und von daher hat sich das angeboten. Natürlich auch interessant Singapur, weil jetzt gerade auch mit Decoupling und De-Risking von China der Wirtschaftshub in Singapur und überhaupt der ganze südostasiatische Raum zunehmend relevant ist. Und dementsprechend habe ich mich da in der Kanzlei darum bemüht, dass ich das Secondment dort machen konnte und war dann glücklich, dass die Kanzlei das unterstützt hat.
Und wie organisiert man Secondment? Liegt das vor allem in deiner Hand oder und du musst da relativ viel Eigeninitiative zeigen oder unterstützt eine Kanzlei wie DLA Piper da auch nochmal?
Da hat mich DLA Piper zumindest, was das Organisatorische anbelangt, sehr gut unterstützt. Also Visa wurde sich darum gekümmert. Für mich wurden Apartment rausgesucht, die ich mir dann aussuchen konnte und die dann auch bezahlt wurden. Also das Flug gebucht und so weiter und so fort. Das ganze organisatorische hat DLA Piper alles übernommen. Ich glaube, es ist trotzdem dann auch viel Eigeninitiative, was das Setup des Secondments anbelangt. Also die Zieldefinition, was will ich da genau? Das hängt dann schon an einem. Was mache ich aus dem Secondment? Also ich habe das dementsprechend auch engmaschig vorher mit dem lokalen Team vorab besprochen, was ich machen will. Bei mir ging es zum einen darum, dass ich gerne in lokalen Projekten mitarbeiten wollte. Also nicht das mache, was dann ab und zu dann in Secondments passiert, dass man im Prinzip nur die deutsche Arbeit weitermacht aus einem anderen Büro. Das wollte ich ehrlich gesagt nicht, sondern ich wollte auch tatsächlich im Team vor Ort mitarbeiten und auch in den Mandanten vor Ort mitarbeiten. Das habe ich auch klar kommuniziert, dass das mein Ziel ist. Das hat der Partner vor Ort auch absolut unterstützt. Wollte mich auch mit Mitarbeitern natürlich nicht nur in Singapur, sondern anderen asiatischen Offices besser vernetzen und dann eben auch Mandantenkontakte vor Ort aufbauen. Und das habe ich mit dem Partner vor Ort und mit meinem lokalen Partner in Deutschland, Christian Schrupp, entsprechend vorgesprochen. Und das hat dann auch klasse funktioniert.
Was würdest du sagen, wie unterschiedlich ist die Arbeitsatmosphäre Deutschland versus Singapur?
Ich kann natürlich jetzt erstmal von dem Office in Singapur sprechen. Und da ist schon viel ähnlich. Also, die haben eine ähnliche Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, wie wir das auch in Deutschland, wie uns das auch in Deutschland wichtig ist. Das Arbeitstempo ist ähnlich. Wir haben viele internationale Mandate dort auch vor Ort, natürlich auch mit einem Fokus auf den asiatischen Bereich. Was ein Unterschied tatsächlich war, und das war auch interessant, das mal zu erleben, ist, dass es in Singapur ein deutlich kleineres Office ist als die Offices, die wir hier in Deutschland haben. Das heißt, dass die Anwälte vor Ort auch oft tatsächlich mehr als Generalisten arbeiten, als wir das tun. Wir sind dann oft mehr die Spezialisten, hatte ich das Gefühl. Also beispielsweise, dass man sich dann dort nicht nur um Investigations kümmert, sondern dann auch einen Teil des Litigations und des Arbitrations übernimmt. Was da auch eine Besonderheit war, dass die im Singapore-Office keine Berufsanfänger nehmen, sondern nur ausgebildete, schon berufserfahrene Anwälte, haben auch keine wissenschaftlichen Mitarbeiter, wie wir das kennen. Also der Unterbau ist ganz anders. Das heißt, man macht als Anwalt auch viel mehr Arbeit selbst. Das war interessant, das auch mal so zu erleben. Weil es ein kleines Office ist, fühlt sich natürlich auch nach ganz kurzer Zeit schon an wie eine Familie. Also wir hatten einmal die Woche, hatten wir montags morgens dann immer ein Office-Meeting mit allen Anwälten. Und das kann man natürlich mit der Größe in so Offices wie in Deutschland, ist das schwieriger zu gestalten. Dann haben wir auch regelmäßige Treffen, aber nicht einmal in der Woche, wo dann jeder berichtet, an was er gerade arbeitet. Genau, das waren vielleicht so die Unterschiede.
Also eine Integration vor Ort hat bei dir eigentlich perfekt geklappt.
Das hat wirklich gut geklappt irgendwie. Da hat mich das Office super nett aufgenommen. Das ist natürlich auch ein Vorteil an so einem Ort wie Singapur, dass man da schnell Anschluss findet, weil das eben, weil es so ein Hub ist, so ein Wirtschaftshub ist und da viele auch nur für kurze Zeit beruflich hingehen, dass da viele Anschluss suchen und man den dann entsprechend auch schnell finden kann.
Würdest du es wieder machen?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist unbedingt empfehlenswert. Also wenn einem die Gelegenheit geboten wird, dann sollte man das unbedingt machen, weil sich einfach der berufliche Horizont auch nochmal anders erweitert, weil man nochmal neue Perspektiven lernt, Kontakte knüpfen kann, was nicht nur für die berufliche Tätigkeit auch, sondern auch für die eigene Karriere natürlich hilfreich sein kann.
Gibt es so generelle Tipps, die du sagst, das würdest du bei deinem Secondment empfehlen? Was ich jetzt schon rausgehört habe, ist zum Beispiel dieses vorab klar abstecken, in welchem Bereich, wie möchte man dort arbeiten, also einfach ein gewisses Expectation Management auch zu machen.
Das sollte man auf jeden Fall machen, aber dann auf der anderen Seite natürlich auch offen dran gehen. Also nicht mit dieser vorschnellen Bewertung aus europäischer oder westlicher Sicht an die Sache dran gehen, sondern einfach auch offen dafür sein, mit einer guten Vorbereitung natürlich, aber auch offen dafür sein, wie sich das entwickelt und was für Chancen sich dann auch vor Ort natürlich bieten.
Und bei dir wurde es jetzt Singapur auch aufgrund des Bereichs Investigations. Würdest du nochmal andere Länder wählen wollen oder was hat Singapur jetzt für dich noch rückblickend so besonders gemacht?
Singapur ist schon ein faszinierender Ort, wahnsinnig effizienter Ort mit einer breiten, also mit einer wirklichen kulturellen Vielfalt. Auch, und da können wir wieder zurückkommen, auch beim Essen. Also da sind so viele Kulturen, die da unterschiedliche kulinarische Angebote auch liefern. Das ist schon toll. Diese Standarddinger, die bei Singapur natürlich immer auch gegeben sind, Sauberkeit, ist es Sicherheit, ist es wahnsinnig leistungsorientiert. Aber auch gepaart mit einer großen Höflichkeit und mit einem Respekt untereinander. Also das ist schon wirklich ein Ort, der mich fasziniert nach wie vor. Weitere Sekunden wäre ich natürlich grundsätzlich offen für. Da müsste ich aber erstmal überlegen, wo das dann hingeht. Oder vielleicht sogar wieder zurück nach Singapur. Mal überlegen.
Ja, das ist ja das beste Zeichen, wenn man wieder Lust hätte, dahin zurückzukehren. Hast du einen speziellen Singapur-Insider-Tipp, bei dem du sagst, wenn jetzt jemand eine Reise nach Singapur plant oder vielleicht auch ein Secondment dort, das sollte man unbedingt machen und sich nicht entgehen lassen?
Ja, ich weiß nicht, ob man da noch vom Insider-Tipp sprechen kann. Was mir wahnsinnig gut gefallen hat, ist Dempsey Hills, nennt sich das. Das ist ein früherer britischer Militärbereich, der jetzt ziemlich cool renoviert wurde, südlich des Singapore Botanic Gardens. Da gibt's jetzt viel Shopping, Kunstgalerien, aber auch eben wirklich hervorragende Restaurants. Das lohnt sich, sich das anzugucken. Spezifische Tipps, da gibt's ein Restaurant, das heißt Chop Suey Café. Die machen so Fusion-Küche. Da kann man aber auch wirklich nett draußen sitzen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn man mehr Seafood-Fan ist, dann vielleicht Ministry of Crab, auch in Dempsey Hills. Die machen, wie gesagt, mehr Seafood. Und da kann man eines der wenigen Nationalgerichte in Singapur probieren, Chili Crab. Das kriegt man da wirklich gut.
Okay, und hier merkt man ja am Ende dann doch wieder, der Kreis mit dem Berufswunsch Koch hat sich auf eine gewisse Art ja dann doch ein bisschen zumindest für kulinarische Vorlieben geschlossen.
Ganz genau, da finde ich schon die richtigen Orte, wo man was finden kann.
Ja, das lässt sich ja dann ganz mit dem Secondment wirklich ganz gut kombinieren.
Vollkommen richtig, also nicht zuletzt aus dem Grund macht das sicherlich Sinn.
Das heißt, man hört auch schon raus, du hast dein Secondment dann auch dazu genutzt, wirklich das Land auch losgelöst von einer beruflichen Tätigkeit kennenzulernen, vielleicht auch nochmal zu reisen?
Ja, auf jeden Fall. Singapur ist natürlich, gibt da nur begrenzte Möglichkeiten, also ein kleines, sehr kleiner Stadtstaat. Den hat man, glaube ich, in relativ kurzer Zeit dann schon auch touristisch ausgeschöpft, will ich das mal nennen.
Liegt aber sehr praktisch.
Es liegt super, ja. Also eine Flugstunde entfernt und man ist in Jakarta, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh City an wirklich interessanten Orten und das habe ich auch in der Zeit sehr ausgenutzt. Also den letzten Flug am Freitag genutzt, das Wochenende verbracht und dann den letzten am Sonntag zurück wieder nach Singapur. Das habe ich 4 Wochenende gemacht.
Ich glaube, du hast mit dem, was du uns heute erzählt hast, Lust auf 2 Dinge gemacht. Und das eine ist der Bereich Investigation und das zweite ist ein Secondment in Singapur. Ja. Also vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast und uns so detaillierte Einblicke gegeben hast, wie diese beiden Dinge in deinem beruflichen Werdegang aussahen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne. Danke dir, Magdalena.
Das war Dr. Tobias Pilo. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn und hinterlass uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft uns enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste im Podcast hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich bei uns oder folge dem Link, den wir euch in den Shownotes verlinkt haben.